Was? Der S&P 500 macht 9,1% Rendite und die Privatanleger nur 3,8% Rendite? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkun und an diesem Montag, Ende August, ich weiß gar nicht genau, was für ein Datum ist, freue ich mich wieder riesig, euch einen weiteren Podcast nach Hause zu schicken oder wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit oder zur Schule oder ihr sitzt vielleicht in der Uni im Vorlesungssaal. Das ist natürlich nicht so vorbildlich, wenn ihr dann hier den Podcast hört dabei. Außer es wird natürlich irgendein Scheiß unterrichtet, dann habt ihr offiziell die Genehmigung. Denn heute gibt es hier ein sehr, sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Und genau wie in letzter Woche habe ich mir wieder wissenschaftliche Studien angeguckt. Und es geht um das spannende Thema Fund Flow Studien. Was ist das Ganze genau? Worum geht es? Warum ist das so bedeutend für uns? Genau darum geht es im heutigen Podcast. Ich habe keinen Gast mitgebracht, außer ein paar Bücher und ein paar Notizen. Ja? Und deswegen fangen wir jetzt mal direkt an. Erstmal als Einleitung, Fund Flow, was ist damit gemeint? Damit ist im Prinzip gemeint, wie viel Cash, ja, also das ganze schöne Geld, was wir ständig investieren, fließt eigentlich in einen Fonds rein und raus. Und was hat das für Auswirkungen? Nicht nur auf die Rendite des Fonds, sondern auf die jeweilige Rendite der Anleger, die in diesen Fonds investieren. Und das ist bereits der erste interessante Punkt, den man hier erstmal wissen muss, dass nämlich die Rendite, die dir ja meistens angezeigt wird anhand eines Performance-Charts, zum Beispiel von einem Fonds, nicht der Rendite entspricht, der dir jeder einzelne Anleger in diesem Fonds macht. Und das ist der erste ganz springende Punkt. Und die Fundflow-Studien setzen sich also hier damit auseinander, indem sie gucken, was sind eigentlich die Unterschiede in den Renditen zwischen den Anlegern und dem Fonds selbst. Und hier kommen sehr interessante Ergebnisse bei raus. Und heute am Ende des Podcasts zeige ich euch mal, warum das der Fall sein könnte. Erstmal, aber warum ist das so? Nun ja, da müssen wir uns erstmal die Zusammenstellungen angucken. Wie wird eigentlich die Rendite eines normalen Aktienfonds oder auch eines ETFs, also eigentlich von jedem ganz normalen oder auch konventionellen oder unkonventionellen Fonds in der Regel berechnet? Man nimmt hier eine bestimmte Geldeinheit an einem bestimmten Tag X. Nehmen wir mal zum Beispiel den 1. Januar 2016. Dann guckt man, wie hoch ist die täglich akkumulierte Rendite, die jetzt in diesem Fonds geschieht, und rechnet daraus dann zum Beispiel am Ende einer Zeitperiode, zum Beispiel am 31.12.2016, einen gewissen Geldendwert aus, ja, und guckt dann, okay, welche Rendite ist von dem 1. Januar bis zum 31. Dezember angefallen, und das ist dann die geometrische Rendite dieses Fonds. Ja, das ist also dann diese Fondsrendite, die du in den ganzen Prospekten oder auf den Internetseiten dann immer ausgewiesen siehst. Ja? Dann gibt es aber noch die Anlegerrendite in diesen Fonds. Das ist eine andere und die unterscheidet sich dadurch, dass man hier guckt, okay, was ist eigentlich die durchschnittliche Rendite dieses Fonds, also beziehungsweise der Anleger in diesen Fonds. Das heißt, man guckt sich an, was geschehen hier für ja, Cash-Zuflüsse und Abflüsse. Weil so ein Fonds hat ja täglich, monatlich, wöchentlich immer Geld, was reinfließt und Geld, was wieder abfließt. Also Leute wollen immer Anteile kaufen und Leute wollen Anteile verkaufen. Und dann guckt man, okay, wir aggregieren jetzt alle diese Cashflows und gucken, was ist dann der Durchschnitt davon. Ja, und rechnet dadurch dann im Prinzip diesen internen Zinsfuß aus. Den kennt ihr ja, das ist also die Berechnung von der Rendite, wo trotzdem noch die Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden. Warum ist das so wichtig? Nun ja, stellt euch mal vor, ihr macht eine Einmalinvestition von 10.000 Euro in einen Fonds oder in einen ETF. Und dann haltet ihr den für 20, 30, 40 Jahre und macht nie wieder in der Zwischenzeit einen Verkauf oder eine Einzahlung. Dann braucht ihr den internen Zinsfuß eigentlich nicht. Dann könnt ihr einfach nur von Anfang bis Ende dann die Rendite berechnen und ihr habt die Rendite. Das ist aber überhaupt nicht praxisnah, weil in der Praxis ist es ja meistens so, dass wir regelmäßig ein bisschen Geld nachschießen, mal wieder deinvestieren, also Geld rausnehmen, und dann wollen wir ja trotzdem noch die Rendite berechnen. Nehmen wir aber die gleiche Formel wie die, die wir am Anfang fürs andere Beispiel genommen haben, kommen wir hier auf kein richtiges Ergebnis mehr, weil die Ein- und Auszahlungen beeinflussen ja die jeweilige Rendite, die wir machen. Okay? Und deswegen wird dafür halt dieser interne Zinsfuß benutzt. Dafür gibt es auch Formeln auf zinsberechnungen.de oder zinsenrechner.de, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau die Seite. Ich verlinke sie euch in den Shownotes auf aktienmitkopf.de/blog/podcast. Ja, also wo auch immer die Podcasts hochgeladen werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, sich das in Excel selbst zusammenzustellen. Gibt es auch viele Sachen, werde ich euch auch mal noch verlinken. Aber jetzt wollte ich zum wichtigen Punkt, und zwar, wie ist denn jetzt die Rendite des jeweiligen einzelnen Anlegers? Also jetzt deine Rendite, wenn du zum Beispiel in den Dirk-Müller-Fonds oder so investierst. Ja, das ist jetzt hier keine Produktempfehlung, einfach nur als Beispiel, damit man es bildlich hat. Deine Rendite ist dann also jeweils aggregiert dein Cash, was du einzahlst und auszahlst, ja, und dann berücksichtigt an dem Tag, wo du halt das erste Mal einzahlst und wo du halt die Rendite berechnen willst. Und das ist dann jeweils natürlich eine andere Rendite als die allgemeine Fondsrendite und auch als die Durchschnittsrendite. Warum? Nun ja, ganz einfach. Stell dir mal vor, am 1. Januar hat die, nehmen wir jetzt mal einfach an, die Börse hat schon auf, ja, und der Fonds steht, sagen wir mal, bei 50 Euro für einen Anteil, okay? Das heißt, ein Anleger kauft sich also für 50 Euro am 1. Januar einen Anteil und am Ende des Jahres ist dieser Anteil 100 Euro wert. Das heißt, eine Rendite von sage und schreibe 100% gemacht. So, und jetzt nehmen wir mal an, ein zweiter Anleger, der investiert nur einen einzigen Tag danach. Das heißt, der investiert zum Beispiel am 2. Januar, aber zwischen diesen einem Tag ist der Fonds auf 75 Euro gesprungen, weil so viele neue Anleger hier investieren wollten, weil es so ein cooler Fonds ist, ja, und alle so voll gehypt sind und haben im Aktionär drüber gelesen und so weiter. Das heißt, der zweite Anleger hat für 75 Euro einen Anteil gekauft und hat am Ende des Jahres ja auch diese 100 Euro. Haben sie dieselbe Rendite gemacht? Nein, natürlich nicht. Der zweite Anleger hat nur 33% Rendite gemacht. Und an diesem einfachen, zwar sehr irrealen Beispiel, aber trotzdem erkennst du hier dran sehr genau, dass wahrscheinlich von keinem einzigen Anleger in so einem Fonds die Rendite exakt gleich sein wird. Okay? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und halt das unbedingt noch fest, weil es wird später in diesem Podcast noch genau deutlich werden, warum das so wichtig ist zu verstehen. So, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, dem sogenannten Renditeabschlag. Ein richtiges, mieses, fieses Scheißwort, wenn du so mich fragst, weil Renditeabschlag, das will eigentlich keiner haben. Aber die Wissenschaft hat ja immer wieder herausgefunden, immer wieder bestätigt, dass, und das kennt ihr bereits von mir auch aus früheren Podcasts, aus Videos, dass aktive Aktienfonds, also Fonds, die regelmäßig versuchen, durch Market Timing und Stock Picking ihre Benchmark, also ihren Index out zu performen, zu schlagen, langfristig genau das nicht schaffen und dass die meisten aktiven Fonds über 90% auf lange Sicht ungefähr genau um diese Menge ihren Index underperformen, wie die Kosten sind, die diese Fonds haben. Das heißt, die Ausgabeaufschläge und die jährlichen Gebühren, die sind genau das, die dazu führen, dass sie auf lange Sicht schlechter abschneiden als ein ganz normaler passiver Indexfonds beispielsweise auf die jeweilige Benchmark. Und das ist dann der sogenannte Renditeabschlag. Ja, das heißt, Nehmen wir mal an, der ist zum Beispiel 1,5% auf lange Sicht oder kann auch 0,5% sein. Oder es kann natürlich auch sein, dass es manche Leute gibt, die einen Fonds haben, der besser abschneidet als der Gesamtmarkt, ist aber wie gesagt historisch gesehen sehr selten passiert und ist auch rein rational und rein mathematisch betrachtet höchst unwahrscheinlich. Aber möglich, ganz wichtig festzuhalten. Jetzt gibt es aber auch noch einen Unterschied, der wesentlich wichtiger für dich ist als diese ewige, endlose Diskussion zwischen ETF und Aktienfonds, die ja überall auch in anderen Podcasts und so geführt wird. Aber über das hier redet fast keiner, nämlich der Unterschied zwischen deiner ETF-Rendite, ja, und der Aktienfonds-Rendite und deiner persönlichen individuellen Rendite, weil dir bringt ja nichts von dieser Rendite des ETFs, wenn sie nicht sich in deinem Depot manifestiert. Und das habe ich ja im Intro bereits gesagt. Und das war nicht einfach so eine willkürliche Zahl, sondern das geht tatsächlich zurück auf eine Fondflow-Studie aus dem Jahr 2011, die hier gemacht wurde dem Herrn Dalbar vom Qualitative Analysis of Investor Behavior, ja, von dalbar.com. Und der hat halt gesagt, okay, ja, leider, S&P 500 hat in dem betrachteten Zeitraum, ich weiß jetzt hier nicht genau, welcher es war, müsste ich nochmal nachrecherchieren. Meistens haben diese Studien, und da lese ich gleich nochmal ein paar vor, immer so Zeiträume von 5 bis 30 Jahren, die sie betrachten, haben halt die Privatanleger, die untersucht wurden, hier nicht mal die Hälfte von der Rendite gemacht, die der S&P 500 im gleichen Zeitraum gemacht hat. Und warum das so ist, darauf kommen wir noch später zu sprechen. Jetzt aber erstmal zum Punkt, der Renditeabschlag Nummer 1, wie Gerd Kommer das ja auch formuliert in seinem Buch, ist also der Unterschied zwischen der Rendite eines passiven Fonds oder der Marktrendite aktiven Aktienfondsrendite. Und der Renditeabschlag 2 ist jetzt sozusagen die individuelle Rendite im Unterschied zu der allgemeinen Fondsrendite. Okay? Und jetzt kommen wir mal mit ein paar wissenschaftlichen Daten und Fakten. Die zitiere ich jetzt aus dem Buch von Gerd Kommer, Herleitung und Umsetzung eines passiven Investmentansatzes für Privatanleger in Deutschland. Seite 43. Und zwar gibt es hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Studien, die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt wurden. Wir haben hier zum Beispiel von Zweig eine aus dem Jahr 2002. Die hat allerdings nur 4 Jahre betrachtet, nämlich von 1998 bis 2001. Ist also nicht wirklich repräsentativ. Da wurden insgesamt aber immerhin 7.000 Fonds knapp analysiert, die durchschnittlich eine Fondsrendite von 5,7% pro Jahr gemacht haben. Und die kollektive Anlegerrendite in diesem Fonds war gerade mal bei 1%. Krass. Bogle, ja, John C. Bogle, die kennen vielleicht einige von euch. 1994 bis 2003, also 10 Jahre, hat er 200 Fonds in den USA analysiert. Die Marktrendite war allgemein 13% in diesem Jahr. Also das ist die Rendite, die zum Beispiel der S&P 500 in diesem Zeitraum gemacht hat. Die Fondsrendite aus diesen 200 Fonds war akkumuliert insgesamt 10%. Das heißt, ca. 3 Prozentpunkte weniger, was ungefähr den Kosten entsprechen würde. Also so wie unsere These am Anfang. Und die kollektive Anlegerrendite war nochmal ca. 2 Prozentpunkte oder sogar 2,5 Prozentpunkte weniger. Also 7,9. Jetzt gibt es noch andere Studien, die auch von anderen Leuten jeweils durchgeführt wurden. Eine, die über den längsten Zeitraum ging, von Claire und Motzen. Ja, die ging von 1982 bis 2009, also 28 Jahre in Großbritannien. Es wurden insgesamt 1.362 Fonds berücksichtigt. Die Marktrendite in dieser Zwischenzeit war 8%, die Fondsrendite 6,5% und die Anlegerrendite 5,4%. Das heißt, es geht jetzt hier gar nicht unbedingt darum, welchen Zeitraum es jeweils betrifft, denn davon hängen natürlich auch immer die Performance-Ergebnisse stark ab. Es geht hier darum, dass es keine einzige Studie gab, in der die kollektive Anlegerrendite besser war als die Fondsrendite, sondern sie war in allen diesen betrachteten Studien schlechter und teilweise sogar erheblich. Und ihr wisst ja mittlerweile an die Leute, die schon den Zinseszins verstanden haben, was ein Unterschied von 1,5 oder von 2% Rendite sogar oder bei manchen Studien sogar 3 Prozentpunkte Unterschied, was das auf Dauer für einen Unterschied in der Performance ausmacht. Nämlich teilweise eine Verdopplung oder eine Verdreifachung des Kapitals. Ja, bei 1,5 oder bei 2% Unterschied, also Prozentpunkten Unterschied. Und das ist natürlich enorm krass, weil wenn du jetzt anfängst, dir Fragen zu stellen übers Investieren, dann willst du natürlich möglichst am Ende nicht 1,5 oder 2% Rendite jährlich verschenken. Und darüber geht es jetzt im letzten Teil des Podcasts, wo wir uns mal ein bisschen angucken, ja, warum ist das denn so? Warum könnte das sein? Was könnte das für Ursachen haben? Als erstes würde ich hier natürlich erstmal ganz klar die Frage stellen, wie wird eigentlich die Fondsrendite ist klar, wie wird aber eigentlich jetzt ermittelt genau, wie diese kollektive Anlagerendite zustande kommt. Ja? Also wurden in diesen Studien einfach Fragebögen ausgeteilt an die jeweiligen Anleger in die Fonds und wurden die dann einfach im Prinzip befragt, ja, was war eure Rendite? Rechnet mal hier eure Rendite aus mit dem internen Zinsfuß. Wenn das nämlich der Fall gewesen ist, es gibt, und da könnt ihr mich jetzt vielleicht auslachen, aber in viele Studien sind sogenannte Beobachtungsstudien, ja, weil die einfach viel günstiger sind durchzuführen. In dem Bereich kenne ich mich so ein ganz bisschen aus, damals noch aus meiner Gesundheits-Fitness-Zeit. Ja. Studien sind extrem kostenaufwendig und ressourcenaufwendig. Und je besser man eine Studie durchführen will, also mit zum Beispiel randomisierten Doppelblindversuchen und so weiter, das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel gucken willst, ist vegane Ernährung gesünder als eine Paleo-Ernährung, ja, und dann würdest du die Testsubjekte randomisieren. Das bedeutet, dass nicht die ganzen Veganer, ja, jetzt in diesem Testzeitraum die vegane Ernährung machen und die Paleoliten-Ernährung, weil dann kommt es ja schon zu verfälschten Ergebnissen, die alle werden nämlich versuchen zu beweisen, dass ihre Ernährung die beste ist. Deswegen werden dann solche Studien randomisiert, nennt man. Ja, dann gibt es Doppelblindversuche und all so eine ganz möglichen Sachen. Und das ist natürlich extrem teuer. Bei Beobachtungsstudien macht man ganz häufig einfach eine stichprobenartige Umfrage. Ja, und Umfrageergebnisse sind extrem, extrem mit Vorsicht zu genießen. Ich persönlich glaube also nicht, ich müsste es aber ehrlicherweise nochmal nachrecherchieren, dass diese Studien hier anhand von Fragebögen und so weiter ausgestellt werden, denn sonst wären diese Ergebnisse hier gerade in diesem Bereich Aktienrenditen und so weiter extrem manipulativ bzw. extrem verfälscht. Erstens glaube ich, dass die meisten Leute lügen, was ihre Renditeentscheidung angeht oder gar nicht wissen, was ihre persönliche Rendite ist, ja. Und zweitens, glaube ich, dass die meisten auch einfach unterschiedliche Formeln benutzen würden, um ihre Rendite zu berechnen und so weiter. Deswegen, wahrscheinlich wird es so durchgeführt, habe ich auch schon mal drüber gelesen, dass einfach anonymisiert, ja, die Broker und so weiter gefragt werden, beziehungsweise die Fondsgesellschaften und dann analysiert wird einfach, ja, was war der Cash-Zufluss, was war der Cash-Abfluss und das dann anhand von den Kosten, die anfallen, genau geschätzt wird, ist auch ein lustiges Wort, geschätzt wird, okay, was ist dann der Unterschied? Aber an dieser Stelle vielleicht mal ein paar Statistiker oder ein paar Leute, die sich mehr damit auskennen, die können sich gerne mal bei mir melden oder ich gucke das selber nochmal nach. Aber nehmen wir jetzt mal einfach an, dass diese ermittelten kollektiven Anlegerrenditen korrekt sind, so wie sie hier auch in den Studien jeweils dann publiziert wurden, ja, müssen wir uns dann fragen, ja, warum könnte das sein? Könnt ihr euch ja selber mal überlegen, warum ist das so? Nun, und das war auch meine Annahme, die ich sofort hatte, als ich mir die Sachen hier angeguckt habe, in der Regel liegt das am Performance Chasing. Performance Chasing ist im Prinzip auf Deutsch gesagt das Kaufen von einer vergangenen Rendite. Ja, das heißt, dass viele Anleger die Fonds auswählen und zu dem Zeitpunkt auswählen, wo sie bereits stark gestiegen sind. Ja, ist ja vollkommen klar. Nehmen wir mal an, du willst jetzt irgendwie Fett abbauen oder so und du willst den besten Personal Trainer. Dann guckst du natürlich den Personal Trainer an, der in der Vergangenheit gute Ergebnisse für seine Kunden gebracht hat. Nun, leider ist es in der Aktienwelt ja ganz häufig ganz anders als in der normalen Welt. Und die Fonds, die in der Vergangenheit sehr gut abgeschnitten haben, also zum Beispiel eine Überrendite über ihrem Marktindex gemacht haben, haben manchmal in der darauffolgenden Zeit eine Underperformance. Es ist sogar sehr häufig so, dass sich das immer mal wieder umswitcht. Und wir Anleger, wir haben anscheinend eher die Tendenz, uns die Fonds anzugucken, die in den letzten paar Jahren ja gut abgeschnitten haben. Meistens ist es hier ein Zeitraum von den letzten 12 Monaten, den man sich hier als Anleger anguckt. Und dann investiert man genau in den. Und das ist dann dieses Performance Chasing, was rational begründet keinen Sinn ergibt. Ja, dann guckt man sich an, okay, wenn ich jetzt, und das habe ich auch anhand von unserer Community sehr häufig gesehen, ja, kennt ihr an diesem Beispiel Gold. Gold, auf einmal steigt Gold, ja, viele Leute fangen an mit Gold Renditen zu machen und dann immer mehr Anleger kriegen davon als einen Wind und fangen an immer mehr da in zu investieren, ja. Genauso im Bereich Rohstoffe oder wo auch immer, also andere Rohstoffe und so weiter, ist das zu beobachten. Und das bedeutet im Endeffekt, dass viele Anleger zu spät auf diesen Zug aufspringen und dann wiederum zu spät auch wieder verkaufen. Ja, das ist im Prinzip dieses klassische Bild, was sich dann dadurch ergibt durch das Performance Chasing. Und was dann dazu führt, ja, wenn du es jetzt mit einem Buy-and-Hold-Anleger vergleichst, ja, der hat macht ja alles mit, sowohl die Schwingung nach unten als auch die nach oben und hat im Prinzip dadurch in den Aufschwungphasen einfach eine höhere Exposure in diese Aufschwungphasen als ein Performance Chaser. Und das kann einer der größten Gründe sein, warum neben natürlich Transaktionskosten und Steuern auf Gewinne, das kommt natürlich auch immer noch dazu, das kennt ihr aber schon. Aber dieses Performance Chasing nimmt man an, ist in der Wissenschaft jedenfalls so immer wieder geschrieben worden, ist einer der größten Gründe, warum Anleger hier eine Unterrendite gegenüber ihren Fonds erzielen. So, und das ist natürlich ein interessanter Punkt, über den wir jetzt mal alle nachdenken können, ja. Ertappt ihr euch selber manchmal dabei, dass ihr guckt, wo wollt ihr investieren und dann vor allem nach dem guckt, was in der Vergangenheit, in den letzten 12 Monaten gut gelaufen ist? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch mal ganz stark auf dieses Performance Chasing konzentrieren und auf den sogenannten Recency Bias. Ja? Der Recency Bias ist also genau diese kognitive Fehleinschätzung, die man hier fällt. Und ich gebe euch jetzt mal ein einfaches Beispiel dafür, damit ihr genau wisst, was das ist. Nehmen wir jetzt mal an, ihr kommt hier nach Malle im Urlaub. Machen ja viele. Ja? Und dann geht ihr an den Strand und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid sonst immer an einem Ort im Urlaub, am Ballermann oder so. Und jetzt kommt ihr mehr so mal in Südwesten, da wo ich auch wohne, und geht hier so an den Strand. Ja? Und dann lauft ihr so an den Strand am ersten Tag und da seht ihr nur 20- bis 25-jährige, richtig knackige Frauen oben ohne am Strand liegen, ja? Und ungefähr 20 oder 30, ja? Und am nächsten Tag geht ihr wieder hin und ihr seht wieder sozusagen genau das gleiche Ergebnis, ja? Und ihr denkt euch, boah, ab jetzt fahre ich nur noch hier an den Strand, weil hier gibt es nur noch Frauen, die zwischen 20 und 25 sind und die richtig knackig sind. Aber das hat nie jemand gesagt, beziehungsweise die Realität kann ganz anders sein. Vielleicht seid ihr zum Beispiel immer zum gleichen Zeitpunkt irgendwie nachmittags da, wo daneben ist irgendwie ein Volleyball-Trainingshaus oder so und die gehen danach alle immer zusammen da noch an den Strand, ja. Aber das heißt ja nicht, dass immer genau an diesem Strand alle Frauen richtig, richtig knackig sind. Und ich kann euch bestätigen, es ist nicht so. Aus realer, empirischer Beobachtung. Und das bedeutet, nur weil etwas in den letzten 2 Tagen, 2 Wochen, 6 Monaten oder 12 Monaten in einer gewissen Art und Weise performt hat, heißt das noch lange nicht, dass es die nächsten 12 Monate genauso weiter performen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist vor allem, Wenn man sich jetzt anguckt, wie das auch noch von der Branche forciert wird, wie also prozyklisch zum Beispiel dann Werbung gemacht wird für gewisse Fonds oder wie das in den Medien dann auch berichtet wird darüber, ja, oder wie zum Beispiel auch über Fonds-Ratings, ja, diese Fonds-Ratings, die dann, also wo ihr zum Beispiel bei euren Brokern guckt und da sind so einzelne Sterne immer, dieser Fonds hat 2 Sterne, dieser Fonds hat 5 Sterne und so weiter. Und die Ratings dazu führen, dass Leute auch, natürlich hängt das Rating ganz zentral auch davon ab, wie der Fonds in der Vergangenheit performt hat. Und der führt dann natürlich tendenziell dazu, dass Leute die Fonds auswählen, die bessere Ratings haben und somit eher in Richtung Performance Chasing wiederkommen. Dabei müssten sie eigentlich genau das Gegenteil machen oder zumindest rational und vernünftig immer dann investieren, wenn man Geld übrig hat und nicht anhand davon investieren, dass ein Fonds besonders gut in der letzten Zeit abgeschnitten hat. Jedenfalls kann man natürlich am Ende immer festhalten, dass es für jeden einzelnen Anleger tatsächlich immer der Fall sein kann, dass er besser performt als der Gesamtmarkt, wenn er jetzt immer von einem Fonds in den anderen umschichtet und ständig versucht, die beste Rendite zu bekommen. Aber so funktioniert natürlich in der Wissenschaft das Ganze nicht. Hier guckt man sich natürlich immer die durchschnittlichen, akkumulierten, aggregierten Ergebnisse an. Weil natürlich gibt es auch 90-jährige Leute, die das ganze Leben lang immer geraucht haben und ganz viel gesoffen haben und die noch trotzdem 90 werden. Aber trotzdem werden die meisten Leute, die viel saufen und die viel rauchen, nie 90 werden. Ja, die ganz, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, mein Opa, der ist über 90 geworden und hat ganz viel gesoffen und ganz viel geraucht, heißt das nicht, dass Rauchen und viel Saufen gesund ist oder nicht ungesund ist. Weil es systematisch hier verschwiegen wird, dass ganz viele Leute gar nicht erst Opas geworden sind, weil sie früher gestorben sind. Und deswegen guckt man sich in der Wissenschaft und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach auch als Privatleger nicht immer angucken, was ist potenziell überhaupt möglich. Und hier haben wir, bescheißen wir uns sowieso die ganze Zeit. Ja, die Raucher denken sich, ja, 30% der ganzen Raucher haben irgendwann Lungenkrebs, aber mich wird's schon nicht treffen. Ja, und beim Lotto denken sich alle, naja, 0,000000% ist die Wahrscheinlichkeit, mich wird's schon treffen. Ja, und also ich würde hier nie einfach nur auf mein Gefühl oder mein Bauchgefühl hören. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die man machen kann, sondern würde mich an der empirischen Wissenschaft, an den Ergebnissen hier orientieren und gucken, nicht ist, was ist potenziell irgendwie möglich, sondern was ist realistisch. Ja? Ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Ihr könnt jetzt damit anfangen, was ihr wollt. Zumindest wisst ihr jetzt, dass es im Ergebnis so erwiesen ist, dass die kollektive Anlegerrendite in der Regel niedriger ist als die Fondsrendite. Ihr wisst, dass es jetzt auch überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Fondsrendite und Anlegerrendite und ihr wisst, was dazu führt und wie ihr damit umgehen müsst, ist natürlich euch selbst überlassen. Das war jedenfalls meine Meinung zu diesem Thema. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche schon. Am Ende weise ich nochmal auf ein ganz kurzes Angebot hin, was aktuell noch bis zum 31.08. gilt. Und zwar, wenn ihr euch über meinen Empfehlungslink bei der Comdirect Bank ein Aktiendepot einrichtet, dann bekommt ihr noch ja, bis zum 31.08. 10 Free Trades mit dazu gebucht, die auch langfristig anwendbar sind. Das heißt, ihr könntet euch auch noch in 2 Jahren für keine Ahnung wie viel Geld, 100.000 Euro Aktien kaufen und könntet diese dann umsonst kaufen, weil ihr noch 10 Free Trades habt. Das Ganze verlinke ich euch auch noch in den Shownotes und ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns und sehen wir uns schon nächste Woche beim Podcast Rationale Grüße, Kolja Barkhorn.